Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und wir melden uns ein letztes Mal aus dem Jahr 2025 und möchten diese Chance nutzen, um nochmal das ganze Jahr und alle Banger-Headlines mit euch Revue passieren zu lassen. Aber nicht in so einer langweiligen Art und Weise, sondern wir machen einen kompletten Rundown. Also ihr könnt euch anschnallen, wir ballern einen Monat nach dem anderen durch und gucken, was die wildesten News waren in den Monaten. Wir gucken, hat sich was dazu verändert? Gibt es jetzt neue Informationen zu gewissen Headlines und. Aber wir probieren das alles so kompakt und spannend wie möglich zu machen. Und zu guter Letzt, wenn wir im Dezember angekommen sind, dann haben wir sogar noch ganz exklusiv für euch ein paar Statistiken zum Jahr. Ihr kennt uns ja, sowas nehmen wir immer mit. Und zwar von den offiziellen deutschen Charts zu den erfolgreichsten Alben, Künstlern, Songs und so weiter. Also freut euch auf eine richtig spaßige Folge, um das Jahr gemeinsam zu beenden. Nach nur einem kurzen Spot geht's los. Let's go.
Werbung.
Lennart, du hast doch bestimmt schon mal Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum und so weiter gehört. Weißt du, was der Unterschied ist?
Boah, ich kann es nicht so ganz verifizieren, deswegen bin ich jetzt auch gleich gespannt, was du sagst. Aber es hängt ja auf jeden Fall damit zusammen, wie intensiv ist ein Duft und wie lange ist so die Haltbarkeit des Dufts, wenn man ihn draufsprüht.
Ja, genau. Also es geht vor allem um die Duftölkonzentration. Was man wissen muss, ist, so ein Parfum besteht in der Regel aus drei Komponenten, aus Alkohol, destilliertem Wasser und Duftölen. So, natürlich, das Teuerste daran sind eben diese Duftöle. Und um euch mal einen Vergleich zu geben, ich habe letztens was gehört, so crazy, für einen Liter Rosenöl, also Duftöl, für Parfüm benötigt man 3 bis 5 Tonnen Rosenblütenblätter. Also da wird einem so ein bisschen bewusst, warum diese Duftöle so teuer sind. Und wir haben eben schon gesagt, es gibt Eau de Cologne, da sind ungefähr 3 bis 7% Duftöl drin, bei Eau de Toilette 7 bis 10 und dann eben Eau de Parfum, da sind 10 bis 15%, manchmal sogar 20% drin. Das hält wirklich auch den ganzen Tag, ist super intensiv. Und deswegen finde ich es so insane, dass die Düfte von unserem neuen Partner Rick's London alles Eau de Parfum sind und ihr bekommt 100 Milliliter für 49,95. Das ist insane.
Ja, und ich finde, man merkt das auch, dass das Eau de Parfum ist. Zum Beispiel, wir haben doch häufiger, wenn wir uns sehen, auch so lange Actions mit so, wir gehen mal spazieren tagsüber, danach kurz zu Hause chillen, dann auf ein Konzert, danach noch in eine Bar und sind irgendwie manchmal so 12 Stunden irgendwie draußen unterwegs. Und da, wo wir das getestet haben, ey, als ich mich nachts ins Bett gelegt habe, habe ich immer noch so krass den Duft gerochen so an mir. Ja. Also man merkt, wie intensiv die sind und wie lange die halten. Und ich finde es auch wirklich krass, wie schön und hochwertig die Verpackung bei Rick's London ist. Also man bekommt es ja in so einem Karton und dann zieht man die eigentliche Verpackung erst raus. Und das ist dann so eine Box, die man so aufklappen kann. Und es sieht einfach richtig, richtig edel aus. Und bei Rick's London handelt es sich ja um Herrendüfte. Aber wir haben jetzt auch die Weihnachtsseason und wir haben ja auch ein paar weibliche Zuhörerinnen. Das heißt, wenn ihr noch ein Geschenk für euren Partner sucht, Parfumdüfte von Rick's London eignen sich da wirklich richtig gut.
Und was ihr noch hinzufügen kann, 100 ml einfach perfekt zum Reisen. Kann man gerade noch so mitnehmen, also wirklich perfekt. Deswegen checkt das Ganze mal ab, den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu der letzten Folge Deutsche Plus im Jahr 2025. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden irgendwie Schrecken eingejagt, als ich angefangen habe mit letzte Folge Deutsche Plus. Nein, nur für dieses Jahr die letzte Folge. Letzte Woche habt ihr schon unseren ersten Teil vom Jahresrückblick gehört. Da ging es ja darum, dass wir geklärt haben, ey, was war der Hip-Hop-Moment 2025? Wir hatten eine Abstimmung bei Instagram, ihr habt gewotet. Falls ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Sehr, sehr geile Folge auch gewesen. War schon mal so ein erster Vorgeschmack, wie wir 2025 Revue passieren lassen. Aber auch abgesehen von diesen Big Moments ist natürlich dieses Jahr noch viel newsmäßig passiert und wir haben ja dieses Jahr auch immer hier und da mal die News verfolgt, aber zwischen unseren Newsflashs gab es ja auch häufig mal Interviews, Special-Folgen und deswegen ist vielleicht auch die eine oder andere News über das Jahr auch untergegangen und deswegen freue ich mich schon drauf, dass wir jetzt reinstarten und davor aber auch nochmal ein kleines Dankeschön von unserer Seite aus. ja, dass ihr uns dieses Jahr wieder mit begleitet habt, jede Woche am Start wart, fleißig Kommentare hier bei Spotify dagelassen habt, bei uns in die Insta-DMs reingeslidet seid, viel gevotet habt bei Instagram, uns dort verfolgt, uns, wie gesagt, hier im Podcast verfolgt, auch auf YouTube ja seit diesem Jahr ganz neu mit den Video-Interviews. Ich glaube, wir haben über 10 Video-Interviews dieses Jahr released und ja, deswegen tausend Dank, dass ihr auf allen Kanälen am Start seid und ja, für das geile Jahr 2025.
Yes, von meiner Seite natürlich auch ein großes Dankeschön und ich freue mich schon auf 2026, damit wir genauso viel schöne Momente haben, aber auch genauso viele witzige Headlines und deswegen würde ich sagen, anschnallen, los geht's und ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass wir uns immer ein Quartal unter die Lupe nehmen. Also wir fangen jetzt an mit Q1 und da einfach nochmal so die witzigsten, wildesten Headlines, was da abging. Und wenn ihr euch daran zurückerinnert, ich erinnere mich noch sehr gut daran, die erste Folge, mit der wir reingestartet sind im Jahr, war Kollega ist wieder zurück. Aber nicht als Rapper, denn seine Rap-Karriere hat er ja beendet, sondern plötzlich als Influencer. Und alle waren so, what the fuck, was geht gerade ab? Und jetzt ist das Ganze ja schon eine Weile rum, können wir gleich mal drüber sprechen, aber das war auf jeden Fall die erste Banger-Headline, mit der er das Jahr gestartet hat. Danach kam unter anderem die gemeinsame EP von Apache und Luciano, Gesegnet. Dann ist Flair plötzlich im Bundestag aufgetaucht, zusammen mit Philipp Amthor, was auch wirklich ein Bild für die Götter ist und so fest in meinem Gehirn eingespeichert. Im Februar hatten wir einerseits die Savage-Echo-Versöhnung, über die wir ja schon gesprochen haben in der letzten Folge, aber auch das große Culture-Candela-Gate, zu dem es übrigens neue Infos gibt, dazu gleich mehr. Und im März hatten wir Headlines wie zum Beispiel Manuelsen im Louvre, Jakari und Janina Modica, dieser ganze Beef hat da begonnen, zunächst mal nur mit der Reaction. Ich weiß noch, du hast mir das Ganze gezeigt, wie die darauf reagiert haben und so auf diese Szenen und dass es dann so Wellen schlägt, hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch keiner erwartet. Und eine Headline, an die ich auch noch erinnere, aus dem März war, als das zwischen Contra K und Nedder geknallt hatte bei der Baller League.
Stimmt. Boah, und das ist auch schon so lange her einfach, dass da Contra K Nedder umgecheckt hat einfach. Wild.
Ja.
Und dass die dann aneinander geraten sind. Sehr, sehr krass, dass das schon so lange her ist.
Ja, wirklich, viel zu arg. Das mit dem Bundestag hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm und habe mich so gefragt, so ey, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Erinnerst du dich noch daran, dass so die CDU irgendwie Interviewschnipsel von Flair verwendet hatte und dann irgendwie Flair sich beschwert hat und quasi als Wiedergutmachung von Philipp Amthor in den Bundestag eingeladen wurde? Also auch so eine absurde Story, wenn man sich das vorstellt, dass so ein Politiker Flair einfach in so das wichtigste Gebäude so für die Regierung einlädt und mit dem so eine kleine Tour macht. Das ist
also vor allem auch irgendwie, da fällt mir jetzt auf, wie krass das ist, so rückblickend nochmal auf so Ereignisse zurückzuschauen, weil Flair ja mittlerweile ausgewandert ist nach Zypern und deswegen finde ich, ist es noch skurriler, dass der halt damals noch so, da hätte man gar nicht daran gedacht, dass der irgendwann nicht mehr in Berlin ist, sondern das war so voll so, ja okay, die holen jetzt halt so Flair in den Bundestag und das passt voll. Ich finde, jetzt würde das gar nicht mehr so krass passen. Also natürlich war das damals auch absurd, aber mittlerweile hat halt Flair Deutschland gegen Zypern eingetauscht. Und, ey, verrückt, Philipp Amthor und Flair und dann auch so mit diesem Merch, den dann Flair mitbekommen hat oder so dieses kleine Grundgesetz und so, was der dann so mitbekommen hat.
Ja, man fragt mich auch, ob die beiden so auf WhatsApp in Kontakt sind. Irgendwie kann ich mir so eine Freundschaft zwischen denen gut vorstellen. Weiß nicht,
aber danach hat Flair irgendwie sowas gemacht, als irgend so ein Gesetz beschlossen war, halt auch, wo man so merkt, so Flair ist natürlich auch ein bisschen politikfern, hat er irgendwie so eine Story gepostet, so Amthor, warum machst du jetzt so oder irgendwie sowas. Also ich glaube, wenn da überhaupt jemals WhatsApp-Kontakt bestanden hat, dann ja, ist es jetzt auf so einem Level, dass man sich noch ab und zu den Status vom anderen anschaut, aber nicht mehr miteinander schreibt.
Ja. Nicht ganz so politikfern ist ja Kollega, der ja, ja jetzt sein neues hier Kanzleralbum da rausgebracht hat. Da muss ich aber sagen, ich habe so stellenweise reingehört und wenn ich mich zurückerinnere, dass Kollega irgendwie als Influencer zurückkam, das war natürlich schade, dass er die Rap-Karriere an den Nagel gehangen hatte. Ich fand auch die, vor allem die Anfangszeit übel geil mit seinen Sidequests so als Influencer. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, als eingefleischter Kollega-Fan, die Richtung, die er dann eingeschlagen hat, fand ich fast die schlechteste von den beiden. Also irgendwie jetzt so als Felix Blume diese Musik zu veröffentlichen, die dann so halb gar irgendwie ist und immer so ein Touch von so, ja, so einem ungeilen politischen Standing. Also ist ein bisschen schwierig. Also,
ey, also ich finde auch, also es gibt ja diesen neuen Song Deutschland, das ist auch das einzige Lied, wo ich reingehört habe, wo es auch ein Musikvideo gab. Ich finde den Song jetzt an sich gar nicht so schlimm oder politisch schwierig, aber wird ja gerade auch missbraucht so ein bisschen oder zumindest hat halt so einer der mächtigsten AfD-Politiker, Maximilian Krah, hat den gepostet und so von wegen, weiß nicht mehr ganz genau, was der Wortlaut war, aber so ein Tweet abgesetzt, das halt irgendwie dann auch Rap so voll missbraucht, so von wegen, ja, Gesetze werden nicht von irgendwelchen studierten Leuten gemacht oder so gegen Presse geshootet, sondern halt so von der Straße und von Rap und so und das setzt die Trends und sowas, also so. Der hat nicht nur Kollega dafür missbraucht und den Song, sondern ganz Deutschrap eigentlich direkt damit reingezogen. Aber auch musikalisch, ich habe das Lied gehört und fand so, die Parts waren okay, aber in der Hook singt Kollega dann ja halb. Und zum Beispiel hatte ich das Gefühl, als ich das Interview mit Marjo geführt habe, hatte ich ihn gefragt, so, was ist jetzt der Unterschied zwischen Kollega und Felix Blume? Und Marjo wusste da, also ich hatte das Gefühl, der wusste jetzt auch nicht ganz genau, wie er darauf antworten soll, weil es halt den Unterschied auch nicht so richtig gibt. Yeah. Bloß Fakt ist halt, Kollega als Rapper war geil und Felix Blume als Influencer oder als Künstler, der so Bilder malt, ist geil und hat irgendwie funktioniert und hatte was. Aber Felix Blume jetzt als Rapper, warum? Also eins von beiden, aber jetzt irgendwie so eine halbe Rolle rückwärts nach einem Jahr, bisschen unnötig. Hätte er lieber beim Influencer bleiben sollen.
Ist so. Und die Zahlen sehen halt leider auch nicht so geil aus. Also ich glaube halt echt irgendwie, dass es bei Kollega so irgendwelche wilden vertraglichen Schwierigkeiten gibt, dass Elvia oder wie auch immer Selfmade Records halt irgendwie so viel von seinem Katalog besitzt und er sich deswegen vielleicht jetzt umbenennen muss, aber dass auch noch andere Komponenten da reinkommen. Ich habe neulich auf Reddit so eine ganz wilde Verschwörungstheorie gelesen, die impliziert hat, dass Kollega vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt eine Psychose hatte. Also ich glaube das nicht, aber trotzdem war das ganz wild, weil so, es gab so ein Datum, also Kollega war früher ja so übel selbstironisch und so alle auf den Arm genommen und bla bla. Und irgendwann war so ein Cut, wo dann so voll wild dieser Größenwahn dazu kam. Und das ist ja bis jetzt noch anhaltend. Also irgendwie auch, also irgendwas ist anders, sind wir ganz ehrlich, weißt du, so, ich war zu dem Zeitpunkt auch Fan von Haftbefehl, der ist gefühlt so der gleiche Typ vom, du weißt, ich meine so vom Kopf her, aber so Kollega ist so ein bisschen anders geworden, ist nicht mehr dieses so JBG, was weiß ich, Level mit so, irgendwie, irgendwas ist anders halt und deswegen, ja.
Vielleicht brauchen wir da die neue Shindy-Promo-Phase, damit wir bisschen Aufklärung bekommen über die vertragliche Situation. Da brauchen wir ein paar Infos in Diss-Track verpackt.
Wenn der nicht die ganze Zeit alles schieben würde, wie seine Tour und Album und so. Eine Sache, die ich noch witzig fand, weil wir auch so ein bisschen von heute auf die alten Headlines blicken wollen. Es gab ja diesen Culture Candela Gate, wo jemand, so ein Fan angefragt hatte, ob die da auf der Party irgendwie spielen können und sie dann so mausi und so richtig cringe denen irgendwie geantwortet hat. Und das ist ja dann total eskaliert, diese ganze Story. Und so unangenehm, wie man damals diesen Chat gelesen hat, gab es jetzt so eine Interviewstelle, wo Matteo von Culture Candela in so einem Interview suggeriert hat, als wäre das alles geplant gewesen. Und das war so richtig unangenehm, weil mittlerweile hat sich auch ein anderes Mitglied von Culture Candela dann dagegen ausgesprochen, hat so gemeint so, hä, nee, what the fuck, was labert der in einem Interview? Das war auf gar keinen Fall geplant und wir haben uns ja dann davon so distanziert und entschuldigt, was fängt der jetzt so damit an? Aber das war so richtig unangenehm, weil der so, stell dir vor, jemand, also du hast so Scheiße gebaut wie jetzt bei Culture Candela mit diesem Chat-Ding, wurdest dabei erwischt, hast dich dafür entschuldigt und dann später fragt jemand und dann lügst du so und tust so, als wäre das, also weißt du, der hat das dann so hingestellt wie von wegen so, naja, aber es hat halt dann einen Hype ausgelöst und auf einmal kam irgendwie die Hörer und bla bla und auf einmal war das und das wieder Culture Candela in aller Munde und sowas, ja. Und dann so, hä, so war das geplant? So, naja, weißt du, so auf diesen Film irgendwas so mega unangenehm war einfach. Ja, oh, da schüttelt es mich.
Hey, ohne Witz, also der hätte wirklich so Cringe Award 2025 verdient. Ich weiß nicht, was bei Matteo mal abgeht.
Ja.
Vor allem, weil die anderen scheinen mir echt relativ sympathisch, die sich halt dann eher so fremdschämen. Das ist halt immer so diese diese Aussetzer gibt. So. Und irgendwie ist ja auch so die Mutter von Matteo das Management und das sorgt ja auch für ganz viele Probleme da in der Band.
Ja, aber so viel zu Q1. Es war auf jeden Fall ein wilder Start in das Jahr. Und ja, Q2 hat es auf jeden Fall auch in sich gehabt, denn im April hatten wir dann den Megalodon-Remix, über den wir ja auch letzte Woche schon gesprochen haben, der sich auch schon mal so ein bisschen, ne, es gab ja erst den normalen Bist du dumm und dann kam eben Megalodon-Remix und im Mai dann aber die tragische Nachricht von Ratas Tod, die auch wirklich natürlich aus dem Nichts kam, aber so, ja, man wollte es gar nicht wahrhaben am Anfang. Also es war irgendwie so, man hat es gelesen, hat es nicht geglaubt, hat gedacht, man hat ja direkt diesen Gedanken heutzutage so, ey, das muss Promo sein und alles. Und ich kann nur von mir selber sprechen, aber es hat wirklich seine Zeit gebraucht, bis ich das so realisiert und verarbeitet hatte.
Und ich glaube, auch bei vielen Rapper-Kollegen war das so der erste Gedanke, so nicht so, ey, das stimmt, sondern so dieses so, das sind locker irgendwelche Infos, die gerade über TikTok verbreitet werden. Mhm. Und ich habe neulich durch Zufall noch mal ein Interview von Enno gesehen, der ja damals der Schützling von Ratar war und der noch mal darüber erzählt, gesprochen hat und gesagt hat, ey, er hat davon gehört und er konnte es nicht glauben, er hat die Familie angerufen, niemand ist rangegangen, er hat sich in sein Auto gesetzt und ist zu Ratar nach Hause gefahren und dann hat er so die Wahrheit erfahren oder auch ein Khalo Selam, der bei uns im Interview war, genau das Gleiche und ich glaube, so ging es sehr, sehr vielen und ja, das ist einfach unfassbar krass. Ich merke auch gerade, wie heftig das noch nachwirkt einfach und ich merke auch an mir selber voll häufig, wenn ich so durch Social Media gehe und ich meine, wir kennen Ratar nicht, ne, also wir kennen seine Musik, aber für uns ist das eigentlich ein fremder Mann, aber wenn ich so durch Social Media gehe, dass ich voll oft so erinnert werde, so ah, shit, Ratar ist verstorben, so. Also, so, dass ich immer wieder so vergesse, dass das halt wirklich passiert ist, so, diese Thematik. Und dass man das so sieht und dann so für einen kurzen Moment hat man so dieses Gefühl, wie so, ah, was bringt der so als nächstes für Musik raus? Und dann ist so, ah, shit, es wird einfach da so, dieser Mann hat so viel für Deutschrap getan, aber so, ja.
Das stimmt, man hat irgendwie das Gefühl, also das fühlt sich nicht an wie so ein anonymer Promi, wenn man jetzt irgendwie hört, ja, in Amerika irgendwie ist jetzt irgendein Promi verstorben oder sowas, sondern das ist irgendwie, das fühlt sich anders an. Also wenn man so eine Zeit lang eben auch mit Ratar, mit seiner Musik gelebt hat, man hat so das Gefühl, das ist einer von uns, einer, der es rausgeschafft hat, der irgendwie auch das Herz am rechten Fleck hatte, der ja so vielen jungen Künstlern so eine Chance gegeben hat und alles und irgendwie deswegen fühlt sich das, glaube ich, so nah an. Also
ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch so ein bisschen überlegt, ob wir das mit in den ersten Teil von unserem Jahresrückblick nehmen. Natürlich war das nicht für uns zur Debatte, dass das irgendwie zu so einer Abstimmung vom Hip-Hop-Moment des Jahres dazu gehört, das auf gar keinen Fall. Aber wir wollten das da eigentlich auch ein bisschen thematisieren, so im Sinne von, ey, es war schön zu sehen, wie Hip-Hop aber zu diesem Zeitpunkt zusammengerückt ist. Also so viele Rapper, die darüber gepostet haben, die gesagt haben, was Ratar für eine Bedeutung hatte. So auch ehemalige Feinde von Ratar, die dann den Hass beiseite geschoben haben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Rap hält ein bisschen zusammen. Und wir bekommen ja auch im nächsten Jahr nochmal sehr viel mit Ratar sozusagen zu tun. Also seine Doku wurde vor seinem Tod schon angefangen zu drehen und die Familie führt jetzt dieses Projekt fort. Das heißt, die Doku wird kommen und es wird in dem Zusammenhang, denke ich, auch das letzte Ratar-Album erscheinen mit Musik, die eben vor seinem Tod aufgenommen wurde. Und es gibt zum Beispiel ja auch ein Jahr nach dem Tod dann das Konzert in Köln, in der Lanxess Arena, wo jetzt eben auch schon viele Artists bekannt gegeben wurden, die da auftreten. Und ich glaube, das wird einfach auch ein heftiger Moment. Also ich weiß noch nicht ganz genau, wie dieses Event aufgezogen wird. Aber ich glaube, das wird einfach krass für alle Fans, da mit dabei zu sein und auch unter Gleichgesinnten zu sein. Was mich da so ein bisschen gewundert hatte, war, ich dachte halt, das sind so wirklich so Weggefährten von Xatar, die da auftreten. Ja. Und dann hatte ich jetzt zuletzt gesehen, dass Jazik angekündigt wurde. Und also ich check die Verbindung, aber es macht trotzdem keinen Sinn, finde ich, weil der Manager von Jazik, Nu51, glaube ich, der hatte mal mit Xatar den Song Weiter Weg. Auch ein richtig geiles Lied. Also ich habe Xatars Musik in den letzten Jahren, war nicht mehr alles so das, was mir gefallen hat, aber dieses Lied habe ich wirklich häufig gehört auch. Auf jeden Fall ist jetzt Nu eben Manager von Jazik, der ja dieses Jahr auch alles rasiert hat. Aber ich verstehe jetzt nicht, wie so ein Jazik bei einem Xatar-Konzert wirklich auftritt als Artist. Mhm. Also es würde doch viel mehr Sinn machen, dass halt alle ehemaligen Feature-Gäste da halt auftreten und dass man dann die Songs performt und dann kommt Xatars Part und dann kommen eben rappen die Leute wie einen SSEO oder Chelo und Abdi oder Haftbefehl oder so live. Aber jetzt so random Artists da bekannt zu geben, das hat mich irgendwie sehr stark gewundert, weil ich mir auch die Musik von Jazik da gar nicht passend vorstelle.
Ja, ich meine, die Artists, die ja sonst angekündigt sind, Haftbefehl, Farid Bang, Sami, Schwester Eva, Enno, Kalim, Dadan, Jan Delay, Max und Joy, das ist ja so übel das kranke Konzert, wenn man sich das so vorstellt. Mhm. Also alleine Haftbefehl und Farid Bang und natürlich wird CEO ja auch da sein. Also so, was ist das bitte für ein wildes Konzert? Aber ehrlicherweise, ich denke mir auch so, also Jazik fühlt sich so ein bisschen an, wie um noch so eine jüngere Zielgruppe zu begeistern, dahin zu gehen. Aber im Umkehrschluss, ey, ich gönne dem Jungen ja so von Herzen alles, so eine richtig stabil wie der abreißt. Aber ich persönlich höre irgendwie gar keinen Jazik, weil ich dieses R&B-Gesang-Ding, ich weiß es, einfach nicht meine Musik fertig, ja. So, und ich kann mir halt vorstellen, dass es mehreren Leuten so geht, die halt so Xatar, Haftbefehl, CEO, Farid und so weiter, Schwester Eva etc. so pumpen, aber so Jazik nicht. Und dass das dann so voll der Crash ist, also keine Ahnung.
Ja, aber ehrlicherweise auch, weil du es jetzt gerade vorgelesen hast, auch Jan Delay, also meines Wissens haben die kein Feature zusammen, das heißt für mich auch, also wenn, kann ja auch sein, die sind nur da, um irgendwie halt auch paar Worte loszuwerden, aber meiner Meinung nach, wenn man das geil aufziehen will, es geht ja eigentlich auch nicht darum, noch verschiedene Zielgruppen abzugrasen, ich glaube, die machen die Arena trotzdem voll, sondern es sollte ja eigentlich darum gehen, halt den OG Xatar-Fans ein geiles Konzert zu bieten. Und ich will auch gar nicht irgendwelche Solo-Lieder von anderen Rappern hören, sondern ich will wirklich Xatar-Mucke die ganze Zeit hören und dann halt so diese Feature-Parts von den anderen Rappern so bei gemeinsamen Songs. Ich finde, das wäre so das Konzept, wie es sein sollte. Aber wir wissen ja auch noch nicht. Vielleicht urteilen wir jetzt schon davor, weil an sich finde ich das eine geile Aktion, dass die das machen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, boah, jetzt wird hier noch auf Xatars Nacken Geld gemacht und ihr dürft eigentlich gar nicht mehr die Musik hören, weil das geht gegen den Glauben und so weiter und so weiter. Oh, so, ne, und nehmt die Musik offline. So kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie viele Leute sich da einmischen und bei TikTok und Insta kommentieren. Ich denke mal so, die Familie, die Xatar wirklich kennt, die werden schon wissen, was Xatar gewollt hätte und was das Beste ist. So, da wird ja nicht probiert, Geld zu machen, sondern auch einfach, das ist ja ein schönes Ereignis für Fans, die da hinkommen können.
Ja, 100 pro, genau das ist es nämlich, weil keiner konnte wirklich so mit einer, ja,
Abschied nehmen.
Abschied nehmen, so, ne, irgendwie mit so einem Event, man war ja nicht auf der Beerdigung oder sowas und dann nochmal, dass wirklich die Fans da zusammenkommen und was ich mir aber auch vorstellen kann, also so, natürlich wird da so Xatar-Mucke gekommen und so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass auch so diese verschiedenen Artists eingeladen werden, vielleicht spielen die Xatar-Songs neu interpretiert, weißt du, also dass die so in ihrem Stil halt Xatar-Songs spielen, so, das könnte ich mir halt irgendwie vorstellen.
Guter Guess.
Ja, aber ja, das, ich habe jetzt gerade so ein bisschen diese chronologische Reihenfolge so ein bisschen abgebrochen, denn wir waren ja gerade im Q2, also April, Mai und Juni hatte ich gar nicht erwähnt, weil wir direkt ins Thema gesprungen sind, aber den Juni gab es auch noch, denn das war der Monat, in dem dann genauso überraschend auf einmal CEO wieder da war. Also erst angekündigt und dann wirklich Song mit Video, wo dann sogar auch Xatar drin war. Und das wäre eigentlich für mich auch ein Moment gewesen, den wir in die letzte Folge hätten nehmen können. Also so,
ja. Aber letztendlich war es auch nur ein normales Album, was einen krassen Erfolg hatte. Ich habe es gefeiert. Für mich ist es jetzt schon das Musikvideo des Jahres. 10 Minuten Blockbuster, 160.000 Euro Budget, einfach krasses Konzept, mit geilem Knall zurückgekommen, das war safe ein heftiger Moment, aber so, ja, ist das dann Hip-Hop-Moment des Jahres, wenn ein starker Artist direkt nur sein Album ankündigt, in Anführungszeichen. Also finde ich schon fein, dass das in dieser Folge mit drin ist. Ja. Aber war geil.
Ja. Und wirklich auch einfach ein Paradebeispiel für eine gute Kampagnenplanung. Also da können sich viele globale Brands noch eine Scheibe von abschneiden, wie man dieses Comeback eingeleitet hat, dass der in jeder Show war und jetzt alles darin mündet, dass er einfach irgendwie diese, also der hat jetzt auch Lanxess Arena ausverkauft, oder? Ich habe irgendwo gelesen.
Ja.
Dann was für ein Bühnenbild, auch irgendwie mit dieser lebensgroßen Figur und einfach, es geht immer weiter und weiter und weiter und das aber mit einem relativ überschaubaren Budget dann am Ende, weil er jetzt nicht so, er macht nicht so 5000 Cinematic Filme oder so, sondern er geht einfach in Formate mit Reichweiten, er pusht seine Person, er macht alles mit Humor und, also.
Ja, und ich habe das Gefühl, manchmal hat man immer schon vergessen, wie krass Sio ist, weil er halt auch immer so lange weg ist zwischendrin. Aber ich find's geil, dass so, der hatte so schon mal diesen Moment 2016, 2017, wo er krass war und danach ging's, glaube ich, wieder so ein bisschen runter. Aber ich find's geil, dass er jetzt so einen Standing hat, so knapp 10 Jahre oder 10 Jahre nach seinem ersten großen Hype. Und dass er jetzt mit diesem Knaller zurückgekommen ist und dass er irgendwie auch mehrere Generationen damit begeistert. Ja. Und ja, für mich einfach einer der krassesten Artists dieses Jahr. Also es war nur eine Bereicherung, dass er wieder zurückgekommen ist. Und man kann nur hoffen, dass das nächste Mal nicht zu lange in der Zukunft liegt.
Ja, Mann. Aber ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu unserem nächsten Quartal. Denn so Headline-mäßig hatten wir ja relativ wenige jetzt in den letzten 3 Monaten, die wir gerade besprochen haben. Weil ich auch vieles so ausgeklammert habe, was so Internet-Beef war, der dann wieder aufgehört hat. So, das gibt keinen Bock, jetzt über so einen Quatsch zu reden, ja. Aber im nächsten Quartal, Juli, August und September, war wirklich die Kacke am Dampfen. Also Juli begann mit dem Splash und da freue ich mich auch gleich, wenn wir kurz darüber sprechen können, weil ich muss sagen, das so schöne Erinnerungen bei mir hinterlassen hat. Aber nach dem Splash ging es dann direkt weiter mit der Hip-Hop-Debatte. Was darf Hip-Hop eigentlich und was nicht? MC René hat alles losgetreten. Dann hatten wir das Chart-Battle von Alex und Bones versus Shindy, Dumm aber doppelt versus Love My People und Amo Ayman auch irgendwo noch mitgeritten und sowas. Dann im März hatten wir noch das Yakari und Janina Modica-Ding losging. Im Juli war es dann schon soweit, dass PA Yakari aus seinem Label geschmissen hatte. Wir hatten im Juli auch die Leaks von den Bildern von Katja Krasavice zusammen mit ihrem Manager Dridon, über die wir letzte Folge auch schon gesprochen haben, die plötzlich rauskamen und alle, what, die beiden waren zusammen, sind zusammen. Und was ich auch sehr krass fand, was damals bei uns im Podcast so ein kleines Thema am Ende von der Folge war, war, dass Animus behauptet hatte, Haftbefehl liege im Koma. Und ich weiß, wir ändern jetzt nicht nachträglich irgendwelche Headlines, aber die Headline war bei uns irgendwie sowas wie Animus verbreitet Halbwahrheiten oder irgendwie sowas, ja, wo man jetzt rückblickend sagen muss, also okay, das ist ein schlimmes Thema, aber der hatte halt recht, ja, oder der wusste halt was. Aber das war nur der Juli, im August ging es direkt weiter mit der News, dass 18 Karat abgeschoben werden soll, Bushidos Frau hat eine Bitcoin-Farm eröffnet, Flair hatte diesen Reezy-Beef, wo auf einmal auch klar wurde, dass der Rapper D-Flame der Vater von Reezy ist, Mois kam in die Psychiatrie, Young Kaffa und Küçük Efendi, die schon 3-mal in unserem Interview waren und damit wirklich hier den Hattrick haben leider ihre Trennung bekannt gegeben, da können wir auch gleich mal kurz drüber sprechen.
Na, Trennung nicht, Karriereende, oder?
Ja, Karriereende und jetzt wirkt es, jetzt habe ich ein bisschen vorweggegriffen, wirkt es eher wie so eine Trennung. Mhm. Dann im September gab es diesen Brandanschlag auf das Haus von Yakaris Eltern, wo wir jetzt neulich erst nochmal drüber berichtet haben. Gleichzeitig war dann aber auch noch ein Einbruch bei PA in seinem Haus, PA Sports, wo auf einmal die Rauchbomben losgegangen sind. Lacassette und Bushido haben ihr Feature CCN rausgehauen und Bushido hat auch die bis dato teuerste Deutschrap Deluxe Box ever mit 2.000 Euro angekündigt. Das war Q3.
Von wegen Sommerloch, ja.
Ja.
Ey, nochmal so Animus Haftbefehl, das ist mir gerade noch so ein bisschen hängen geblieben. Also vor allem dieses Koma-Ding war ja wirklich was, das kann nicht diese Stelle sein aus der Doku, ne, weil die Doku ja schon viel früher auf Dreharbeiten schon viel früher beendet waren. Aber Haftbefehl hat das dann indirekt selbst nochmal bestätigt, dass Animus recht gehabt haben könnte, weil er auf der Rede bei seiner Premiere gesagt hat, er lag zweimal im Koma. Mhm. Das heißt, das zweite Mal könnte dann wirklich das Mal gewesen sein, wo Animus gesagt hat, ey, ja, hier schließt unseren Bruder Aykut in die Gebete ein, auch da eigentlich für die Aktion trotzdem einen Cringe Award eigentlich an Animus, dass er das so gedroppt hat, weil das irgendwie so unangenehm war, weil man gemerkt hat, ihm ging es darum, dass er diese Headline für seinen Podcast hat. Anna-Maria hat da ja neulich auch noch mal ein bisschen Animus von Seite angegriffen und halt klar gemacht, ne, Animus jemand, der halt vom Podcast lebt. So, dass der halt dazu auch gezwungen ist, einfach immer wieder solche Headlines zu bringen, um mehr Downloads und Streams für seinen Podcast zu generieren. Und das, da muss ich dran denken, ne, weil Anna-Maria das halt auch nochmal aufgewärmt hat und halt gesagt hat, ja, diese ganzen Streitereien mit ihrem Ehemann, mit Bushido, also zwischen Animus und Bushido, da wird halt auch einfach viel erzählt und verbreitet, um halt Klicks zu machen. Und naja, gut, auf jeden Fall zurück zu dieser Haftbefehlsache. So, Animus hat das gesagt, anscheinend hat das auch irgendwo gestimmt. Und er hat es dann direkt danach, ist aber zurückgerudert und hat das dann offline genommen und rausgeschnitten.
Ja, aber das war ja ehrlicherweise irgendwie so der, wenn man jetzt rückblickend drauf schaut, so der erste Hinweis auf Haftbefehls Zustand.
Ja, absolut. Ja. Ey, für mich auch wirklich ein Beweis, dass ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, ne, mit diesen Bones, 187, Jizzes, haben die Streit oder nicht, so Flair hat da was so in den Raum geworfen und vielleicht stimmt es nicht zu 100%, aber könnte schon so, wenn diese Gerüchte irgendwie in der Szene sind, dann kann es schon sein, dass das stimmt. Und ähnlich ist es ja jetzt mit Animus und Haftbefehl so, ne, dass man das da sieht. Und zum Beispiel eine andere Sache, die vor ein paar Wochen und Monaten aufgetaucht ist, ist ja, dass Kapi so einen Chiago-Diss rausgehauen hat, ne? Da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen und dann dazu gesagt hat, hier, Leander Kirschner würde ihm Geld schulden und auch seine Mitarbeiter schlagen. Das war so random dahin geworfen und dann waren wir so ein bisschen so, okay, also Kapi behauptet es, das sind ja schon irgendwie heftige Anschuldigungen, aber irgendwie war man sich auch nicht sicher, ob Kapi jetzt irgendwie in seinem Livestream einfach so ein bisschen plaudert, weil das so gar nicht Hand und Fuß hatte. Von Leander Kirschner kam auch gar kein Statement oder so dazu und ich habe das persönlich eigentlich schon so wieder vergessen gehabt. Man muss wissen, Leander Kirschner hat mit Mambu Artist wirklich ein sehr erfolgreiches Label, also Independent Label in der Musikindustrie, also die haben immer relativ hohe Marktanteile, was so die Top 100 Singles oder Top 100 Alben angeht, ne? Also da sind zum Beispiel Chiago, 1999, Zartmann gesigned, beziehungsweise waren gesigned und jetzt ist nämlich eine Spiegelrecherche aufgetaucht, die sich damit mit diesem Vorwurf, den Kapi da geäußert hat, hier Leander Kirschner würde seine Mitarbeiter schlagen, tatsächlich näher beschäftigt hat. Also jetzt nicht wegen Kapi, sondern weil da anscheinend dieses Jahr tatsächlich richtig was am Rumoren war und dieser Spiegelbericht ist ultra lang. Es gibt jetzt auch noch so ein 20-minütiges Video dazu. Mhm. Und da haben die das Ganze mal so analysiert aufgrund von Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern, die bei Bamboo Artist waren und halt gesagt haben, hey, wir hatten da irgendwie 80-Stunden-Woche. Wir hatten einen Italien-Trip. Bei diesem Italien-Trip wurde zum Beispiel das Musikvideo zu Palermo von Chiago gedreht und dort, das war so ein Artist-Camp und da mussten dann irgendwie so die Junior-Manager vom Label mussten irgendwie Gras organisieren. Leander Kirschner sei immer wegen Kleinigkeiten ausgerastet, wie wenn nicht genügend Eistee im Kühlschrank gewesen ist. Und danach gab es tatsächlich einen Brief von den Mitarbeitern, dass Leander Kirschner sich halt aus diesem operativen Geschäft zurückziehen soll. Und nach ein paar Monaten, wo man dann wirklich, Leander Kirschner war ferngehalten von seinen Mitarbeitern, gab es dann irgendein Meeting und da ist er anscheinend ausgerastet und auch auf eine Mitarbeiterin losgegangen und das war ja einfach stressige Zustände dort, ne? Also irgendwie Angst- und Panikattacken bei Mitarbeitern, Burnout-Syndrome, Krankschreibungen, die das laut Spiegel auch belegen und diese ganzen Vorwürfe haben jetzt intern dafür gesorgt, dass anscheinend eben Chiago 1999 schon davon getrennt und gelöst haben. Und ich weiß, dass Chiago auch eine GmbH mit Leander Kirschner hatte. Also das musste wahrscheinlich dieses Jahr alles schon auseinandergeflochten werden oder ist noch dabei. Und Zartmann will das Label verlassen, weil diese Vorwürfe aufgekommen sind. Und finde ich auch mal wieder ein Beweis dafür, dass wenn irgendwo mal so ein kleines Gerücht von einem Rapper aufgegriffen wird, dann ist da schon so ein Funken Wahrheit dabei. Ob das jetzt wirklich ganz die hundertprozentige Wahrheit ist, aber es, das stimmt, da war ja jetzt irgendwas dabei. So, und ich hätte nicht damit gerechnet, ehrlicherweise. Also mich hat diese Meldung von Spiegel, dieser Bericht, komplett aus dem Nichts getroffen.
Ja. Das finde ich auch geil. Also das mit dem Schlagen ist ja echt heftig. Also vor allem, also
ne, das steht auch nicht fest, ne? Also das hat nur Kapi gesagt. Das ist jetzt, das ist in dem Spiegelbericht fällt das auch überhaupt nicht, sondern es geht auch viel um emotionale Gewalt oder dieses halt auf Mitarbeiterin losgehen und von anderen zurückgehalten werden, bevor was passiert, so, ne? Also, aber trotzdem,
das ist ja natürlich krass.
Heftig.
Also ja, das ist so ein Arbeitskontext irgendwie. Ich habe, mein erster Gedanke, als ich es gehört habe, war auch so, ich kenne halt so Leute, die sind so im Musikbusiness und die sind so A&R und die machen schon viel, aber die haben auch so einen richtig entspannten Alltag eigentlich. Die sind so hier auf einer Party, da auf einem Event, auf einem Konzert, reisen wohin, gehen wo essen und sowas, ja. Aber schon so entspannt. Und dann gibt's halt irgendwie, habe ich Freunde, die sind irgendwie so Consultants, was weiß ich, bei irgendeiner Top-Beratung. Die haben auch 80-Stunden-Wochen und sind bis nachts im Ding und haben Stress ihres Lebens, aber haben sich halt dafür entschieden. Und dann dachte ich erst so, okay, ja gut, Bamboo ist halt so das Top-Top-Label, wenn du da halt so mitspielen willst, dann hast du halt wie so ein Consultant, so Arbeitszeiten und dass die Leute, die halt lieber so chillen und Kaffee trinken irgendwo, da nicht mit, also da gibt's safe so Leute, die irgendwo in diese Kategorie fallen, aber auf der anderen, ne, und auf der anderen Seite ist dann halt irgendwie dieses so, wenn du komplett ausrastest, weil kein Eistee im Kühlschrank ist und man war ja nicht dabei, man weiß ja nicht, wie krass der ausgerastet, also weißt du, ich meine, also irgendwie ist es so. Und auch im Spiegelbericht war ja, also muss man ja auch vollständigkeit halber sagen, dass trotzdem alle, die diesen Brief geschrieben haben und so, trotzdem gesagt haben, wie viel sie von Leander Kirschner profitiert haben, gelernt haben, mitgenommen haben und so weiter. Aber dass es halt trotzdem einfach nicht mehr geht. Und so, ich glaube, das ist auch so ein ganz gutes Bild, ja.
Und am Anfang, also die haben ja auch gesagt, und ich glaube, da verschwimmt halt vieles auch so. Das ist ja auch geil. Ich meine, die interessieren sich alle für Musik. Du fängst da an zu arbeiten bei einem Label. Du kannst auf Konzerte, Festivals kostenlos hinkommen, aber du arbeitest dann dadurch halt auch irgendwie mitten in der Nacht, wenn das Song-Release um 0 Uhr ist. Ich meine, wir kennen das auch. So, wir sind, also da verschwimmt auch Freizeit und Arbeit irgendwie bei unserem Podcast, so weißt du so. Aber der Unterschied, was man halt nochmal sagen muss, weil du gerade dieses mit Consulten 80 Stunden, ich würde mal sagen, dass so ein Consultant dann vielleicht auch in der Branche halt gut verdient, so, ne? So, während halt so jemand bei einem Label, das war nämlich auch Kritikpunkte, dass halt anscheinend sehr viele Werkis und Praktis da arbeiten würden. Und das ist halt einfach, also selbst die Festanstellungen anscheinend halt einfach, du verdienst nicht viel, aber reißt dir halt den Arsch auf dafür.
Okay, ja, okay, das ist natürlich scheiße.
Ja, also okay, und ich glaube, aber ja, ich glaube, also weil ich auch gelesen habe, so von wegen, das soll es jetzt nicht verharmlosen, aber dass halt die Musikindustrie halt auch komplett am Arsch ist und dass das halt sowas irgendwie auch dazugehört, irgendwie zum Beispiel bei einem Trip in Palermo irgendwie Gras zu organisieren und so. Also natürlich absolut Absturz, aber ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute aus der Musikindustrie ein Lied davon singen können.
Auf jeden Fall heftige Story und ich bin auch gerade ein bisschen froh, dass wir auch teilweise so aktuelle News in dieses Format einschleusen können, weil so, wann hätten wir sonst darüber gesprochen, aber...
Ey, und eine Sache noch dazu ganz kurz, weil du davon neulich berichtet hast mit der Deutschrap-Steueroase und du hast es ja so ein bisschen, würde ich sagen, aufgedeckt im Sinne von, es gab natürlich diese Recherche von Jan Böhmermann, ZDF Neo Royal und die haben das ja in Zusammenarbeit mit ich weiß nicht mehr ganz genau, wem gemacht, so auf jeden Fall haben die das so aufgedeckt und du bist da aber mal reingegangen und hast dir mal so rausgesucht, ey, die und die Leute haben da und da ihre Briefkastenfirmen, so, ne? Und das wurde im Spiegelbericht aufgegriffen. Die sind auf Zossen eingegangen. Ja.
Ach was?
Safe. Du hast nämlich damals noch gesagt, in Zossen sitzt, glaube ich, Shirin David. Ich glaube AZ. Und jetzt wurde Zossen dort auch aufgegriffen in diesem Spiegelbericht. Und die sind da auch hingefahren tatsächlich. Was? Und es ist so ein Gebäude. Und da war dann irgendwie so eine Berlinerin, mit der die geredet haben. Und dann so... Ja, sind da aber mal Leute irgendwie vor Ort, nee, da ist keiner und sowas, die haben die so zitiert und sowas, so, das war richtig witzig. Und anscheinend soll es aber so gewesen sein, dass tatsächlich am Anfang da auch mal ein paar Leute von Bamboo Artists hinplatziert wurden, die dann dort vor Ort arbeiten sollten, damit es eben, und auch irgendwie Spesen machen sollen, damit das eben so realistischer rüberkommt. So.
Ach du Scheiße.
Weil an sich ist daran ja nichts verwerflich, wenn wirklich Leute vor Ort arbeiten, aber halt nicht, um einfach nur die Steuersparnisse mitzunehmen und in Wirklichkeit ist dann nicht mal im Büro, so, ne?
Ja, true. Ah, wild. Ja, krass. Aber also ich glaube auch die Dunkelziffer der Briefkastenfirmen von Deutschrappern ist bestimmt um den Faktor 20 größer als das, was wir da letztes Mal aufgedeckt haben. Also allein ist so ein AZ irgendwie, also das kam so voll random, dass so AZ dann auch in dieser Stadt so eine Briefkastenfirma hat. Also ja, ja, also naja. Ja, auf jeden Fall, vielleicht nur, weil ich das gerade am Anfang noch erwähnt hatte, hat ja über die, ja, über das Karriereende von Giancarlo Küçük Efendi gesprochen. Stimmt. Und da wollte ich nur hinzufügen, weil ne, das irgendwie, also ich glaube, während Küçük Efendi sich komplett zurückgezogen hat, Jan Kaffer eine Solo-Karriere anstrebt. Also den sieht man ab und zu mit so, wie sagt man, so Produzenten und so. Der hat, war auch in der Story mit Casey Rebel und, ja, und. Also kann mir schon vorstellen, dass der irgendwann mal was droppt und bin auch gespannt, ob er dann die Maske fallen lässt und seinen Stil möglicherweise verändert.
Werbung.
Ey, weißt du, was ich mir gedacht habe, Lennart? Früher hatten wir immer wieder so Challenges im Podcast und sowas und oft musste mal der eine oder andere von uns was rappen. Und irgendwie haben wir schon lange nicht mehr gerappt. Deswegen dachte ich mir, es wäre doch mal wieder an der Zeit für einen kleinen Part.
Yes, yes. Und damit sich keiner angegriffen fühlt, battle ich jetzt dich in der ersten Line. Nicht nur 9 Nächte, nicht nur 9 Momente, nicht nur 9-mal nicer. Nenn dir 9 Gründe für 9-mal, du kleiner Hosenscheißer. 9-mal-Flasche glänzt in der Nacht, 9-mal-Wodka schütt ich in mein Cup. 9-mal mit Effekt hält mich lang wach. 9-mal auch für dich, mein allerbester Ach. 9-mal in der Hand, komm auf jede Party. 9-mal im System, kein Larifari. 9-mal, jeder freut sich über dieses Präsent. 9-mal, ja schau, wie es glitzert und glänzt. 9-mal, Flasche im Club auf meinen Nacken, Cousin. Yes, 9-mal Rhymes.
Ey, in meinem Kopf war nur dieses Meme, du bist nicht von da.
Ja, ja, ich hab's ja auch so in diesem Moment mit
mein Ach.
Ich cringe mich auch jedes Mal weg bei dem Wort. Checkt 9-mal Wodka, wenn ihr das nächste Mal am Wochenende ein bisschen Party machen wollt. Die 9-mal Flaschen mit Licht bekommt ihr auch online in den verschiedensten Größen. Jetzt auch neu im 93 Shop. Also alles ausgeschrieben, 93 Shop oder den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Aber gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter und zwar mit Q4. Also eigentlich das, was wir alle noch sehr gut im Kopf haben sollten. Trotzdem fand ich es irgendwie dann doch spannend, das nochmal so mir anzuschauen, was alles abging. Und da hatten wir unter anderem so Headlines wie das wie den Brabus-Gate. Das Riesenthema rund um PA, seine Frau Luna, Brabus, Millie oder wie sie hieß. Dann hatten wir noch das Thema Modus Mio macht dicht. Wir hatten die Razzia bei Katja wegen diesen vermutlichen Fake-Sprachnachrichten. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen von einem Polizisten. SSIO hat endlich sein Album released, wir hatten den LKA-Skandal von Bushido und Ende Oktober kam dann auch die Haftbefehl-Doku raus. Im November hat Raf Kamora seine Verlobung bekannt gegeben, über seinen Instagram-Account gezeigt. Es gab Schüsse auf Shirin Davids Büro und auch diese ganze Loredana-Geschichte, dann auch mit diesen, wo diese Waffen in dieser Mystery-Box bei ihrem Mann da gefunden wurden. Kapi hat dann auch irgendwann seine Doku angekündigt, darüber hatten wir auch gesprochen. Kianosch und Flair-Beef hatten wir und jetzt im Dezember, das ist ja jetzt gar nicht lange her, aber ich glaube, das, was da so das Thema war, was man vielleicht nochmal erwähnen kann, war auf jeden Fall die Ehekrise bei Bushido und Anna Maria, die irgendwie, ja, doch so ein großes Thema und war.
Die jetzt auch fast, wir haben ja noch darüber gesprochen, war das jetzt Promo oder nicht? Mhm. Und jetzt kam ja am vergangenen Freitag tatsächlich die erste Bushido-Single raus und ich fand's witzig, weil ich hatte das noch in der Folge so ein bisschen angesprochen, so von wegen, also das hört sich ja jetzt so an, als müsste Bushido ein Herzschmerz-Album liefern und diese erste Single schlägt genau in diese Kerbe ein. Also man hat immer noch keinen Albumtitel. Zur teuersten Deutschrap-Box jemals gibt es immer noch keinen Albumtitel, aber die erste Single ist eben ein Sample von Du liebst mich nicht und den hat Bushido neu interpretiert, Musikvideo rausgekommen mit Szenen, die wahrscheinlich von den Doku-Teams irgendwie zwischendrin mal immer wieder aufgenommen wurden, private Videosequenzen, Bushido, Anna Maria, die Kinder, dann Bushido aber auch immer wieder zu sehen, wie er rappt, hat auf jeden Fall, ja, für ordentlich Shitstorm gesorgt. Ich habe gesehen, bei YouTube ist ja dieses Dislike abgeschafft, ne? Aber es gibt so ein paar Tools, wo man sich das noch anzeigen lassen kann. Und kurz nach Release war ich da drauf und da war irgendwie so das Verhältnis halt so ein Drittel Likes, zwei Drittel Dislike. Und ja, Irgendwie habe ich dann aber auch gemerkt, wie krass das ist, wie gleichgültig mittlerweile ein Bushido-Release für mich geworden ist, dafür, dass das früher einer meiner Favorite-Rapper war.
Ja.
Und auch heutzutage, der mysteriöserweise immer noch auf Platz 4 im Spotify Wrapped ist bei mir. Aber so auf jeden Fall schade, dass er mit seinem letzten Album jetzt gerade überhaupt nichts mehr mitnimmt. Also so, oder zumindest die erste Chance mal so ein bisschen verstrichen lassen hat, weil dieses an sich so dieses Intro ist irgendwie, wo dann hier die Samurais und so unterwegs sind, ja, und man denkt so, wow, was kommt jetzt? Und dann kommt halt so dieses Du liebst mich nicht, dieser Liebessong, ist ja an sich legitim, wenn er die Richtung einschlagen will, aber irgendwie wirkt es jetzt halt für mich dann doch krass so promomäßig aufgesetzt. Anna Maria macht diese Stories kurz bevor die neue Staffel von Bushido-Doku rauskommt, habe ich auch gar nicht mitbekommen. Und jetzt auch noch Bushido-Single und Promophase fürs Album geht los. Also das fühlt sich doch schon an wie der perfekte Promoplan.
Ey, wirklich. Also das gibt mir auch echt so Vibes. Vielleicht hast du es auch gesehen, letztens hat Saschka so ein Video released, wo es darum ging, wie man halt so dieses ganze Thema Trennung so ausschlachten kann und dass es halt irgendwie natürlich so viel mehr Reichweite bewirkt und so. Und ehrlicherweise lebt halt ein Bushido und eine Anna Maria ja mittlerweile davon. Und irgendwie macht das so voll Sinn. Die haben so wirklich Deal mit RTL gemacht, dann hatten die irgendwie diese ganze Phase mit der Gerichtsverhandlung mit Arafat, Dubai, tralala, alles ist so schlimm, perfektes Thema, kann man sowas darüber machen. Dann war das irgendwann so fertig, dann ging es so rund um, ja, mit den beiden im Bett und ja, klar, Fake-Sperma auf Wasserbasis, was soll das sonst sein und was weiß ich was und sowas. Ja. So dieses übel Schlüpfrige, wie man so Bushido noch nie hat reden hören irgendwie, ja. Und dann war das wiederum auserzählt, dann war so, okay, was triggert jetzt die Leute? Du kannst sie nicht mehr als Gangster inszenieren, auch nicht als Opfer in dem Fall von einem Gangster irgendwie. Ja. Dieses ganze schlüpfrige, wie auch immer, was weiß ich was, Talk ist auch auserzählt. So, was kickt jetzt noch? Ja, Trennung, Beste, ja. Und dann jetzt irgendwie, ne, machst du halt so eine Trennung auf einmal wieder in allen Schlagzeilen, sie auch und so. Aber für Bushido, ich weiß ja so, ich habe mir eben die Kommentare durchgelesen, so Top-Kommentar unter dem YouTube-Video, so vom Bordstein zum Reitstall. So, also, oder oh, hätte Diss-Track gegen Reitlehrer mehr gefühlt und so. Also, ey, das ist halt schon schade also einfach.
Ich merke gerade auch, wie sich das verändert hat. So, als wir darüber geredet haben, war das ja frisch und das war irgendwie so vor 2 Wochen oder so. Und jetzt, dadurch, dass diese Single rausgekommen ist, dadurch, dass die neue Staffel da angekündigt wurde oder auch schon draußen ist, dadurch, dass Anna Maria auch so weiß, die macht so Trennungsstatement und ist so direkt in allen Interviews, Digga, was? Also das kommt einem jetzt schon sehr verdächtig vor, dass das alles abgestimmt ist. Und vor allem auch so Anna Maria, habe ich gesehen, hatte auch so eine Story irgendwie vor Release des Songs, sowas wie so, ja, als mein Mann mir den Song gezeigt hat, so, ich konnte den gar nicht hören, ich musste die ganze Zeit weinen und so. Und irgendwie, so, die hängen ja, die sind ja jetzt auch alle zusammen im Urlaub irgendwie. Ich glaube, die sind jetzt alle im Skiurlaub erstmal, dann geht ja bei Bushido die Tour los und so. Also, da ist ja auch die ganze Family mit dabei. Also, vielleicht ging es jetzt auch darum, nochmal mehr Tourtickets zu verkaufen.
Ja, vermutlich schon. Also, wer weiß, was davon geplant ist und was nicht irgendwie. Ich stelle es mir auch max unangenehm für die Kinder vor, die ja auch in einem Alter sind, dass die so Social-Media-Zugriff haben. Also jede der drei Phasen eigentlich, ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, ey, so, das waren so mal die Headlines des Jahres. Aber damit noch nicht genug. Wir haben ja auch noch ein paar spannende Statistiken mit dabei, was die erfolgreichste musikalische Output von unseren Deutschrappern war.
Yes, und wir müssen da natürlich ein bisschen differenzieren, weil neulich hatten wir ja schon so die Spotify-Statistiken mit drin. Aber auch die offiziellen deutschen Charts haben jetzt released, was die erfolgreichsten Singles und die erfolgreichsten Alben waren. Und vielleicht starten wir mal rein mit den Singles. Da muss man echt sagen, dass es mau aussieht im Vergleich zu vergangenen Jahren, was überhaupt deutsche Musik in den Top 10 angeht und vor allem auch Deutschrap. Also tatsächlich ist Jazik mit Aiken der einzige Deutschrap-Song, der da drin vorkommt, auf Platz 7. Und wir haben auf Platz 3 Zartmann mit Tau mich auf. Und das war's auch schon. Eumara Krass. Wackelkontakt ist übrigens die erfolgreichste Single dieses Jahr. Also vor Bruno Mars und dieses Hunter und Alex Warren und so, ne? Also Eumara ist auf jeden Fall auf Platz 1 mit Wackelkontakt. Hat schon so ein bisschen, ja, so ein Zeichen, dass vielleicht, wir haben ja auch dieses Jahr häufig drüber gesprochen, so, ey, Deutschrap, so, man kann es auch anhand von Statistiken sehen, dass das so ein bisschen so bergab geht, so, ne, also, dass die Singles nicht mehr so krass knallen. Ich habe das auch mal so verglichen, weil ich habe das Jahr hinweg mir immer so angeschaut, wie viele Streams so ein Song am Release-Wochenende macht. Und als ich jetzt nochmal da drauf geschaut habe, auf die vergangenen 12 Monate, hat sich für mich gezeigt, ey krass, alle 5 Songs, die so da am erfolgreichsten in dieser Statistik waren, sind auch im ersten halben Jahr erschienen. Und jetzt gerade gegen Ende des Jahres hat es mega abgenommen, was so die Streams für Deutschrap-Lieder angeht oder allgemein die Streams auf Spotify. Ich habe mal so die Statistik, also die Top 5 Songs mitgebracht und da geht es wirklich so, was haben diese Songs in den ersten 3 Tagen an Streams gemacht? Und wir haben da auf Platz 5 eben erwähnt Aiken von Jazik mit so circa 3 Millionen Streams am Release-Wochenende. Dann Jazik und Bowser, Der Himmel weint, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. So. Danach dann, also auf Platz 3 dann, Raf Camora und Weezy. Mhm. Und auf Platz 2 Eamon mit Sira, Einmal am Tag, ne, 3,5 Millionen Streams. Und Paschanim und Seren, die haben zwar nicht an einem Freitag so regulär released, ich habe mir das mal angeschaut, und dann trotzdem so vergleichbarer Zeitraum, die hatten über 4 Millionen mit Chababes im VIP. Also das war wirklich instant Hype.
Ja, du hast recht, es kam wirklich so, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, dann nicht mehr so die Banger-Hits raus.
Mhm.
Also, ja.
Und selbst so die krassen Sachen, ich habe so auch überlegt, was waren denn so heftige Kollaborationen dieses Jahr? Also ich denke da so an Jizzes und Dream zum Beispiel, der kam jetzt neulich raus. Ich glaube, das ist auch so eine richtige Live-Hymne. Aber selbst die Dinger haben so, also so vergleichsmäßig im Vergleich zu Deutschrap haben die schon noch gezogen. Aber im Vergleich zu anderen Jahren oder so hat das alles nicht so hart gekickt. Also auch zum Beispiel Raf Camora oder Apache ist ja hinter dem Hype geblieben. Oder auch Apache und Luciano am Anfang des Jahres, was du vorhin erwähnt hattest, hat jetzt nicht so krass eingeschlagen. Man hätte doch davor bestimmt gesagt, ey, in solchen Statistiken, wenn Apache und Luciano ein Lied machen, dann muss das in den Top 10 Liedern des Jahres mit dabei sein.
Ja, true. Ja, ist schon krass. Ja, sag mal ganz kurz, weil ich weiß, du bist großer Dream-Fan und wir sind beide Jizzes-Fan. Fühlst du den Song, das Feature?
Stimmt, wir wollten darüber ja reden, im Podcast eigentlich, aber dann ist so viel anderes passiert, dass wir den damals nicht mit reingenommen haben. Was mich so ein bisschen weggecringed hat, war so, dass schon wieder diese I doubt it Line da drin war von diesem 10 Jahre alten Meme, die Jizzes verwendet. Und das war schon in der Hörprobe zu hören. Und wer sich an unsere Bist du dumm Folge noch von damals erinnert, da hatte auch Sido diese Line. Und das hat sich für mich echt angehört wie so ein alter, recycelter Sido-Part. Und ich habe es gar nicht gefühlt. Und das hat mich so ein bisschen dann so auch abgefuckt bei diesem Après-Ski-Lied. Dann habe ich mir aber das Musikvideo angeschaut. Und die haben ja zusammen gedreht und waren dann auch in so einer Kneipe, also Dream und Jizzes, ne? Und am Ende schreien die so alle in die Kamera rein mit diesem so I doubt it. Und dann habe ich so gesagt, ey, okay, mal beiseite, dass das Meme 10 Jahre alt ist und ausgelutscht ist, aber wenn die beim, weißt du so, wenn das vielleicht auch so ein bisschen so dieser gemeinsame Vibe war beim Musikvideodreh, so, dann hat das zumindest so diesen Insider-Charakter. Und dann konnte ich das so ein bisschen, ey, okay, geht klar. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt häufig, als Stream auf Tour war, die haben ja den Song ja auch live zusammen performt. Und die Videos, die ich gesehen habe, da dachte ich so, ey, schon geil und schon eine Live-Hymne. Ähnlich wie Gewaggon zum Beispiel von Jizzes damals. Ich habe den Song nicht so gefühlt, als der rauskam, aber das ist halt auch live ein absolutes Brett. Und deswegen ist mein Fazit positiv, was Après-Ski angeht. Wie ist es bei dir?
Krass. Ey, ich bin damit noch nicht warm geworden, aber deswegen habe ich auch so ein bisschen, ich will mich noch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich den Song noch nicht live gehört habe und ich kann mir auch vorstellen, wenn der kommt, man dann durchdreht irgendwie, aber oh, ich weiß nicht.
La, 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 la. Ich habe immer den Ohrwurm davon und ich finde, das hat schon so ein bisschen so diesen Hymnencharakter, weißt du?
Da stelle ich mir nur so vor, wie so, wenn gerade Bones und Jizzes Beef haben und dann so Jizzes bringt auf einmal aus dem Nichts so mit Dream, dem Schlager-Rapper, so einen Song, wie Bones an die Decke geht.
Jawohl, jawohl. Ja. Okay, kommen wir zu den Alben. Dort haben die offiziellen deutschen Charts tatsächlich so die Hip-Hop-Jahrescharts auch, was die Alben angeht, rausgebracht. Und da ist zu sehen, dass echt viele mit dabei sind, die schon vor Jahren gedroppt sind. Also um mal von hinten anzufangen. Okay, Apache mit 21 Gramm ist aus diesem Jahr, dann Nina Chuba, ich lieb mich nicht, auch Iliver, Schwarzes Herz, dann Kendrick Lamar, dann Paschanim mit seiner grüne Würfelflow in den Top 10 von den Alben Jahrescharts, Crow mit Rayob, also auf Platz 5, Nina Chuba ist auch alt mit Glass und dann The Weeknd und auf Platz 2 Jazik mit Most Valuable Player und Platz 1, hast du eine Idee?
Ist es ein altes oder ein neues Album?
Ist ein neues Album. Auch jemand, der immer starke Alben bringt, aber was jetzt nicht bei den Spotify-Jahrescharts mit dabei war. Hatte neulich Xavier Naidoo als Special Act auf der Bühne.
Ah, Kontra K. wild. Yes. Hey, krass, okay.
Augen träumen, Herzen sehen. Klassischer Kontra K-Titel. Mindestens 4 Wörter. Gerade so alle Bedingungen erfüllt, aber genau.
Herr Wild. Und der war nicht in den Spotify?
Ja, das Album ist im Oktober erschienen und ich glaube, deswegen hat das so streamingmäßig halt da nicht mehr reingepasst. Und ist ja auch jemand, der sehr viele Boxen verkauft einfach oder CDs so einfach von seiner Zielgruppe her. Und deswegen. Und ja, das sind die Hip-Hop-Jahrescharts-Album. Und eine Frage jetzt aus dem Bauch heraus, weil es mich interessiert bei dir. Hast du irgendwie, was war so ein Newcomer des Jahres dieses Jahr? Also ich habe auch keine Antwort darauf, aber mir fallen irgendwie die ganze Zeit nur so Sahide und Benno ein.
Ja. Ja, ehrlicherweise, ich meine, es ist ja immer so die Frage, wann so diese Transition-Phase von Newcomer rum ist irgendwie. In meinem Kopf ist so ein Eimen und Ammo immer noch Newcomer, aber kann man natürlich nicht mehr offiziell dazu zählen, weil die ja so einen kranken Output irgendwie haben und natürlich auch schon eine Weile damit dabei sind. Ich höre ja auch viel so New Wave und so. Ich weiß,
hast du einen Geheimtipp?
Ey, ich hab einen Geheimtipp, Bro, wirklich, ich muss dir später auch mal schicken, aber ich weiß, ich muss gerade gucken, dass ich diese Zahl nicht falsch sage, aber ich glaube, Jero19 heißt der. Der ist so gut, der hat auch so Paschanim-Feature und sowas und der kommt auch so langsam. Also ich glaube, nächstes Jahr wird man krank viel mehr von dem sehen. Jero19 heißt der übrigens wirklich. Also ich habe mich mit der Zahl, ich finde es immer so nervig, wenn so ein Newcomer immer so eine Zahl noch hinten dran haben. Aber der ist so krank gut, oh mein Gott, und der hat wirklich so Hits von Streams im Vergleich zu monatlichen Hörerzahlen und so. Bro, also an jeden, zieht euch den rein. Die Songs sind sehr, sehr geil. Aber ich check schon, das ist jetzt so ein Tipp von mir irgendwie. Der ist natürlich jetzt nicht so der übel gehypteste Newcomer dieses Jahr.
Ja, weiß ich. Ja, klar. Das ist dann so jemand, der vielleicht nächstes Jahr so Chancen hat auf Newcomer des Jahres, wenn der durch die Decke geht.
Ich call so den, ja.
Ja, aber dieses Jahr. Also so Sahide Benno fällt mir ein, was so krass so ein bisschen so Welle geschlagen hat, aber auch nicht so dieses extreme Level, wie wenn man in einem Jahr mal Mero oder sowas hatte, fand ich so. Aber ja, let's see, was 2026 so passiert. Also wir haben auf jeden Fall Kapi Samra Berlin Deep 3 Release. Ja. Wir haben einen Shindy, der jetzt sein Album verschoben hat. Blüte 2 wird wahrscheinlich dann erst so im Sommer kommen, weil die Tour auf Herbst verschoben wurde. Wir haben dieses Album nicht dieses Jahr bekommen. Es ist leider wieder ein Shindy-Release, was sich so ein Jahr lang schon zieht. So, ne? Vor einem Jahr hat er schon angefangen, so diese Visuals und den Merch dazu zu droppen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Und ansonsten bin ich Bushido. Gespannt, welche Dokus wir nächstes Jahr besprechen. Ja. Und sonst Alben, letztes Bushido-Album, was ansteht. Vielleicht das nächste Felix Blume-Album. Mal gucken, was es für Kollabos gibt. Da bin ich gespannt drauf, welche Kollabo-Alben so kommen werden. Sido wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Album bringen. Da gab es auch mal Gerüchte, dass Sido und Kontra K ein Kollabo-Album haben. Aber yes, ihr werdet auf jeden Fall bei uns im Deutsche Plus Podcast davon erfahren, wenn neue Releases anstehen.
Ja. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ich habe mir im Vorfeld mal so unsere Folgen angeguckt von diesem Jahr und da waren echt einige Interviews dabei. Wir hatten dieses Jahr Wastel, Jan Kaffer, Küçük Efendi als Video-Interview. Wir hatten Samra, Bozza, Prinz P, Takt 32, Hallo Selam, Chapo 102, 6,90 Euro, Ali Boumaier, gefolgt von Ali As, Majo, Nate 57 und Sierra Kid. Und da bin ich wirklich stolz darauf. Vor allem kann ich auch wirklich so sagen, weil wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass Lennart eben diese Interviews führt. Und ich finde, du machst es auch richtig gut, um dieses Lob mal auszusprechen. Also wir sind keine geschulten Interviewer oder Reporter oder irgendwas und deswegen, man muss alles noch so lernen. Das ist was anderes, wenn wir als zwei Freunde hier über irgendwelche Themen sprechen, als wenn man jetzt jemanden interviewt und sowas. Aber ihr checkt schon, also da kommt viel, wir geben uns da viel Mühe. Das ist auch immer sehr aufwendig, diese Interviews zu organisieren, gerade wenn man dann so Namen hat wie zum Beispiel ein Samra oder ein Waze oder was weiß ich was und sowas. Und da wird immer mehr kommen. Wir gucken auch, dass wir das einfach so auf YouTube für euch immer geiler machen. Das ist einfach leicht zugänglich. Jeder kann sich das angucken. Das ist dann auch mit einem Video dabei. Natürlich alles mit unseren Mitteln irgendwie. Aber deswegen lasst gerne ein bisschen Liebe da. Wenn ihr noch keins unserer Interviews auf YouTube geschaut habt, dann checkt das Ganze mal ab. Gerade Nate57 und Sierra Kid, die letzten beiden. Ja. Gänsehaut. Ich finde, die sind so gut geworden. Und was ich auch richtig geil daran finde, es gibt so Interviews, die haben so diesen so Spotlight an und jetzt stellen wir die Fragen, die sich alle fragen, Charakter. Und dann gibt es so diese Interviews, die sind so, ey, wir haben einfach einen guten, angenehmen, ehrlichen Talk, man öffnet sein Herz und sowas. Und das habe ich so bei Nate57 und vor allem, also jetzt auch bei Sierra Kids so krass gefühlt. Mhm. Ich finde, das ist also, da hast du wirklich gezaubert bei diesen Interviews. Ich bin sehr stolz darauf. Ja, kann ich jedem empfehlen.
Danke, danke. Und es liegt halt auch einfach an den geilen Artists. Also wenn die halt viel zu erzählen haben, so jetzt, und um euch auch ein bisschen Insights zu geben, ne, ich glaube, Nate war dann so vom, wie ist das Interview gestartet, so das Krasseste, was wir bisher released haben. Ali Boumaier, da sind die ganzen Reels, TikToks so viral gegangen. Ich habe neulich noch mal gesehen, irgendwie, ich weiß nicht auf welchem Channel, ob auf YouTube, Insta oder TikTok, da hatte ein Video, wo Ali Boumaier auf den K1-Diss-Track reagiert. 1 Million Views schon, das Video alleine. Mhm. So, ne? Und jetzt auch Sierra Kid hat auch noch mal Nate übertrumpft, wie der erste Teil auf YouTube abgeht. Da gibt's ja 2 Teile. Wenn ihr die Folge hört, dann sind beide Teile schon draußen. Also checkt unseren YouTube-Channel unbedingt ab. Und auch hier nochmal, das wollte ich eigentlich in der letzten Folge noch sagen, unsere Podcast-Folgen, ne, also Bist du dumm Remix-Folge und Haftbefehl-Doku-Folge, unfassbar abgegangen. Also so, auch wenn man auf Spotify nicht so krass viral gehen kann, aber die hat auf jeden Fall beide Folgen sehr krasse Aufrufe, auch nochmal so ein Indiz, was vielleicht der Hip-Hop-Moment sein könnte, aber lasst euch da überraschen, wenn ihr die Folge noch nachholt, falls ihr sie noch nicht gehört habt, unsere letzte Folge, wo wir über den Hip-Hop-Moment 2025 diskutieren. Und ja, teilt den Podcast mit euren Freunden, gerade wenn es solche Folgen gibt, wo ihr sagt so, ey, geil, da kenne ich Leute, die das auch interessieren würden, dann teilt den Deutsche Plus Podcast mit eurem Freundeskreis. Danke für den Support 2025. Das ist die letzte Folge, die dieses Jahr rauskommt und wir hören uns 2026 wieder. Macht's gut, guten Rutsch, startet gut ins neue Jahr und danke für den ganzen Support.
Yes, vielen, vielen Dank und guten Rutsch. Macht's gut, ciao, ciao.